Zu dieser kommenden Stunde bei Radio Horeb begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es weiter in unserer Reihe über die Theologie des Leibes, und zwar mit dem 17. Teil. Wenn jemand jetzt ganz neu dazustößt, macht es nichts, denn jeder Teil kann auch ein wenig für sich stehen. Kurz nur, worum es geht. Wir fassen für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Lehre des heiligen Johannes Paul II. Über den Menschen zusammen, den Menschen als Ebenbild Gottes, geschaffen als Mann und Frau. Im Miteinander von Mann und Frau, so Johannes Paul, strahlt etwas vom Wesen Gottes auf. Dieses von Gott her gedachte Miteinander ist jedoch durch die Erbsünde gebrochen. So finden Mann und Frau in Jesus Christus wieder zu ihrer eigentlichen Berufung. Über diese Lehrserie des Papstes gibt es inzwischen dicke Bücher. Es gibt sogar einen eigenen Studiengang an der Universität Heiligenkreuz bei Wien. Und diesen Studiengang hat unser Referent abgeschlossen. Es ist Pfarrer Christoph Heinzen, uns zugeschaltet aus Ruppichteroth im Rheinland. Grüß Sie, Pfarrer Heinzen.
Grüß Gott, Frau Fröhlich. Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb.
Pfarrer Heinzen, in der letzten Sendung haben wir zunächst die Gedanken von Papst Johannes Paul II. Zur Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen abgeschlossen und haben dabei auch auf die große Zukunftsperspektive eines jeden Menschen geschaut. Und das ist ja nach christlicher Lehre der Himmel, wenn man das ganz schlicht einfach ausdrückt. Dort im Himmel, so sagt Jesus, wird nicht mehr geheiratet. Kurz nochmal zum Verständnis, ist im Himmel dann jeder so für sich?
Es gibt im Himmel Beziehungen. Ewige Beziehung miteinander und mit Gott, aber nicht mehr in dieser Form der ehelichen Verbindung, ehelichen Vereinigung, sakramentalen Vereinigung, sondern dann hebt sich all das, was hier auf der Erde schon im Abbild der Ehe sich uns andeutet, wie unter einem Schleier noch, aber schon merkbar und spürbar und erfahrbar, das wird dann in der Ewigkeit in die Fülle gebracht, indem jeder mit dem anderen, aber auch mit Gott in dieser ewigen eschatologischen Gemeinschaft zusammenleben kann. Und das ist ein Zustand, der in der Ehelosigkeit hier schon besondererweise vorgeprägt ist, weil es schon diese bräutliche, hingebende Beziehung mit Gott hier auf der Erde schon ein Stück Wirklichkeit wird.
Also die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, wie ein Pfeil, der uns gezeigt ist auf die Bestimmung, die letzte Bestimmung des Menschen hin. Sie sind dann später schon, Pfarrer Heinzen, eingestiegen in diesen wohl recht bekannten Passus des Apostels Paulus über die Ehe aus dem 5. Kapitel des Epheserbriefes. Dort heißt es, ich denke mal, das ist so der Gedanke, der vielen geläufig ist, der Mann ist das Haupt der Frau. Nicht? Das ist ja recht bekannter Absatz, noch eingeordnet in einen größeren Kontext. Heißt das denn, es heißt auch, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, heißt das, dass wir mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau gegen die Weisungen Gottes eigentlich verstoßen und andere Kulturen, in denen der Mann in der Familie das Sagen hat, eigentlich richtiger liegen?
Naja, es sieht zumindest so aus, wenn man diesen Text so liest, wie er da steht, und zum einen den Kontext ausblendet und zum anderen auf etwas verzichtet, was Johannes Paul II. Ja sehr wichtig immer gewesen ist, nicht nur bei der Theologie des Leibes, einmal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, einmal ein bisschen zu schauen, was steht denn da eigentlich wirklich und was ist denn mit Haupt denn eigentlich gemeint? Ist das einfach nur so Herrschaft und auf der anderen Seite Unterwerfung? Oder was heißt denn Haupt und Leib eigentlich? Was heißt denn eigentlich unterordnen? Was bedeutet das im tiefsten Sinne? Und was heißt es, wenn dann auch irgendwo noch dabei steht, gegenseitig unterordnen und dass die Männer ihre Frauen lieben sollen? Was ja eigentlich alles zusammenhängt. Und wenn man das mal ein bisschen betrachtet, und Johannes Paul hat dankenswerterweise sich da viel Zeit und Mühe darin investiert, das ein bisschen zu meditieren und in den tiefsten Wesenskern der Aussagen vorzudringen, dann wird das plötzlich ganz spannend und am Ende steht die Erkenntnis, dass das alles gar nicht so offensichtlich ist und gar nicht so einfach zu klären ist, wie das auf dem ersten Blick scheint. Das ist ja mit vielen Stellen der Heiligen Schrift so, dass auf dem ersten Blick die Aussage so da steht. Aber ich meine, dafür gibt es Bibelwissenschaft und dafür gibt es den Heiligen Geist, dass wir ein bisschen genauer hinschauen, was ist denn nun wirklich gemeint, und das natürlich auch von Gott her denken, weil es Heilige Schrift ist ja Offenbarung Gottes, und Paulus, geleitet vom Heiligen Geist, offenbart uns in der Schrift das, was Gott sich denkt, den Plan Gottes auch für die Ehe, und davon ausgehend kann man ja mal schauen, was will Gott denn, wenn er offenbart, dass der Mann das Haupt sein möchte und dass es um Unterordnung geht, und was hat das Ganze mit Liebe zu tun, die entscheidende Frage, die wir uns heute anschauen werden.
Da bin ich sehr gespannt, wie Sie das für uns aufdröseln werden. Also Pfarrer Christoph Heinzen setzt heute für uns die Einführung in die Theologie des Leibes nach dem heiligen Johannes Paul II. Fort.
Ja, diese Stelle Epheser 5 kommt ja immer mal wieder als zweite Lesung in der Heiligen Messe, und wenn man sie denn dann nimmt, ruft sie sicherlich bei manchen Kirchenbesuchern regelmäßig Stirnrunzeln hervor. Das ist eine Stelle, die auch die meisten Leute im Gegensatz zu vielen anderen Bibelstellen recht gut zitieren können. Und die Unterordnung der Frau unter den Mann, wir haben es schon angedeutet, von Paulus scheinbar im 15. Kapitel dieses Epheserbriefes gefordert, passt scheinbar so gar nicht in unsere Zeit. Aber die Frage ist ja, passte das überhaupt jemals in irgendeine Zeit, wenn wir es so missverstehen, wie es nicht gemeint ist, beziehungsweise wie es, wie wir eben schon gesagt haben, oberflächlich zu sein scheint. Und leider, das ist auch ein Faktum, lässt sich in einer 10-Minuten-Predigt an einem ganz normalen Sonntag nur bedingt das wunderbare Geheimnis dieser Paulusstelle in seiner ganzen Fülle aufschlüsseln. Schön ist es, dass wir uns jetzt gemeinsam Zeit nehmen, mit dem, was wir schon beim letzten Mal betrachtet haben, heute ausführlich und in Ruhe einmal hinschauen zu können. Was steht denn da eigentlich und wie ist es von Gott her gemeint? Er beschäftigt sich mehrere Katechesen lang mit den Worten des heiligen Paulus, der heilige Johannes Paul, und er schließt uns somit die ganze Schönheit einer Grundidee, die eine Verbindung herstellt. Eine Verbindung zwischen dem Sakrament der Ehe und dem Leben in einer solchen ehelichen Beziehung auf der einen Seite und dem Geheimnis Christi, das sich in der Geschichte offenbart, auf der anderen Seite. Dieser Ausdruck wird uns heute und dann bei der nächsten Sendung, beim nächsten Teil begleiten. Das Geheimnis, das ewige Geheimnis, das Mysterium oder Mysterion, wie es im griechischen Urtext heißt. Die Größe des göttlichen Geheimnisses. Es kommt zu einer Begegnung dieses Geheimnisses mit dem Wesen der ehelichen Berufung. Johannes Paul sieht im Paulustext eine wesentliche Analogie. Das heißt, es werden zwei verschiedene Sachverhalte miteinander in einem Zusammenhang gestellt, werden miteinander verglichen, werden zueinander in eine Beziehung gestellt. Das ist mit Analogie gemeint. Der eine Sachverhalt ist jetzt hier an der Stelle, wo wir sind, das gegenseitige Verhältnis zwischen den Eheleuten, zwischen Mann und Frau, zwischen dem Ehemann und der Ehefrau, um es genau zu sagen. Und der andere Sachverhalt ist das Verhältnis zwischen Jesus Christus und seiner Kirche. Zwischen diesen beiden Verhältnissen stellt Paulus also eine Analogie her. Sprich, das Verhältnis zwischen Mann und Frau in der Ehe ist ein Abbild des Verhältnisses zwischen Christus und der Kirche und dem darin liegenden Heilsmysterium, also dem zugrunde liegenden Geheimnis Gottes, das in Jesus Christus offenbart ist. Das Geheimnis der ewigen Liebe Gottes zum Menschen, zur ganzen Menschheit. Das Geheimnis, was wir also noch jetzt aufdröseln werden, was es denn im Wesentlichen ist und was es für die eheliche Gemeinschaft bedeutet. Ja, also Verhältnis zwischen Mann und Frau in der Ehe als Abbild eines Urbildes. Das kennen wir schon aus den Folgen, in denen wir uns mit Genesis beschäftigt haben, der Mensch als Abbild Gottes, als Abbild eines Urbildes, als der, der das abbildet, was Gott ist, was Gott lebt, was Gott in sich ist, die Liebe. Ja. Also das ist auch hier bei Paulus als Analogie Grund gelegt. Diese Liebesbeziehung Gottes zu den Menschen verwirklicht sich in der Beziehung zwischen Christus und der Kirche. Die Liebesbeziehung Gottes verwirklicht sich, wird Wirklichkeit in der Beziehung zwischen Christus und der Kirche. Und genau diese Liebesbeziehung zwischen Christus und Kirche bilden Mann und Frau in der Ehe ab. Sie werden quasi Spiegelbild des göttlichen Geheimnisses, Spiegelbild des göttlichen Mysteriums. Johannes Paul sagt, die Analogie erhält dieses göttliche Geheimnis. Das göttliche Geheimnis, ein verborgenes Geheimnis von Ewigkeit her in Gottes Gedanken, in Gottes Werken. Dieses göttliche Geheimnis wird durch diese Analogie mit der Beziehung zwischen Mann und Frau erhellt, in die Helligkeit geführt, hell gemacht, erleuchtet, könnte man sagen, bis zu einem bestimmten Grad. Weil Geheimnis auch nicht nur deswegen, auch deswegen Geheimnis heißt, weil es halt auch immer ein Stück noch geheimnisvoll bleibt und nicht ganz im Scheinwerferlicht für uns erkennbar ist, denn sonst wären wir schon ganz im Angesichte Gottes. Gottes Geheimnis bleibt für uns immer zu einem gewissen Teil verborgen. Aber die Analogie erhält ein bisschen dieses göttliche Geheimnis, bringt es in die Helligkeit. Umgekehrt wird uns durch den Blick auf das göttliche Geheimnis auch eine Klarheit geschenkt über den Wert und die Würde der ehelichen Beziehung. Ja, wenn wir eine Analogie herstellen können zwischen Ehe, ehelichem Leben und dem göttlichen Geheimnis, dann ist damit schon viel ausgesagt über den Wert und die Würde der Ehe, der ehelichen Beziehung. Die bräutliche Beziehung von Mann und Frau, bräutlich, für die, die noch nicht lange dabei sind, immer verstanden als Hingabe, als hingebende Beziehung, bräutlich, die Braut ist immer diejenige, die sich an den anderen übergibt, hingibt, ja, das ist immer mit bräutlich gemeint, kommt heute auch noch häufiger. Also, die bräutliche Beziehung von Mann und Frau soll uns verstehen, helfen, was es bedeutet, wenn wir von der Liebe sprechen, die Christus mit der Kirche und die Kirche mit Christus verbindet. Gleichzeitig enthüllt dieser Vergleich die wesentliche Wahrheit über die Ehe. Die wesentliche Wahrheit über die Ehe. Es ist gut, wenn die Menschen, die in Ehe verbunden sind, die wesentliche Wahrheit über die Ehe kennen. Über den Wert der Ehe, über die Würde der Ehe. Und dieser Vergleich enthüllt uns diese wesentliche Wahrheit über die Ehe. Das heißt, der Vergleich zeigt uns, die Analogie zeigt uns, was Gott im tiefsten Sinne mit Ehe meint. Die Ehe ist die Widerspiegelung der Liebe, die Christus, der Bräutigam, seiner Braut, der Kirche, schenkt. Die Ehe ist die Widerspiegelung der Liebe, die Christus, der Bräutigam, seiner Braut, der Kirche schenkt. Und diese Liebe versucht die Kirche immer wieder aufs Neue angemessen zu erwidern. Der erste Impuls der Liebe geht von Christus aus. Und die Kirche, sie versucht, so gut es geht, diese Liebe zu erwidern. Und diese Liebe soll sich auch in der Ehe praktisch verwirklichen, indem Paulus Frauen und Männer ermahnt, durch Liebe und Unterordnung diese bräutliche Liebe zwischen Christus und der Kirche abzubilden, drückt er damit auch aus, dass die Ehe tatsächlich mit diesem Heilsmysterium zusammenhängt. Mit dem tiefsten Geheimnis Gottes von Ewigkeit her, mit der Heilsgeschichte, der ganzen Geschichte Gottes mit den Menschen. Dass wir uns bei diesen ganzen Dingen von Mann und Frau und Ehe und Unterordnung und Liebe nicht nur auf dem Gebiet einer moralischen Verpflichtung oder einer ethischen Weisung bewegen, die in irgendeinem Beichtspiel oder Katechismus erwähnt wird, sondern die sich irgendjemand irgendwann mal ausgedacht hat, damit das eheliche Leben gut gelingen kann, aus der Erfahrung heraus, ja, wenn der eine sich unterordnet und der andere sich unterordnet, dann geht's besser, als wenn es nicht passiert. So als Ratgeber in der Buchhandlung. Nein, wir befinden uns mittendrin im Kern der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen, die sich in der Ehe existenziell verorten lässt. Wer Eheleute anschaut, wer in der Ehe lebt, wer Eheleute erlebt, auch nur von außen, der kann dort drin eine Widerspiegelung der göttlichen des göttlichen Liebesgeheimnisses erblicken. Wir erkennen, dass sich die Ehe in ihrem tiefsten Wesen aus dem Geheimnis der ewigen Liebe Gottes herleitet. Die Ehe ist kein menschlich Ding, sondern sie ist hergeleitet aus dem ewigen Gottes- und Liebesgeheimnis. In Epheser 5,23 lesen wir: Der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sie gerettet, denn sie, die Kirche, ist sein Leib. Der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sie, die Kirche, gerettet, denn sie ist sein Leib. Im Hinterkopf behalten wir mal das, was wir schon bei der letzten Sendung festgestellt haben. Es geht bei der Unterordnung der Frau gegenüber dem Mann als dem Haupt immer um die gegenseitige Unterordnung in der Ehrfurcht vor Christus. Das haben wir letztes Mal ja schon festgestellt, ja? Also es geht immer um die gegenseitige Unterordnung in der Ehrfurcht vor Christus, in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus als Grundlage. Ohne den explizit genannten Christusbezug lässt sich aus dieser Stelle natürlich ohne weiteres die Unterwerfung der Frau unter die Position des Mannes herauslesen. Wenn wir Christus streichen aus dem paulinischen Text und nur das andere lesen, dann haben wir die Herrschaft des Mannes über die Frau und damit die Unterwerfung der Frau. Aber es geht nicht, weil Unterwerfung und Liebe schließen sich definitiv aus. Liebe, christlich verstanden, ist immer freie Hingabe, kann nie mit Unterwerfung zusammenkommen. Das kann nicht gemeint sein. Denn Ausdruck der Unterordnung ist nichts anderes als die Liebe. Der Liebe, die sich in der Ehrfurcht vor Christus gründet. Eine Liebe, die in Christus gründet und sich aus dieser Gründung in Christus, dieser Grundlegung in Christus heraus dem anderen weiter verschenken kann, hingeben kann, bräutlich werden kann. Das ist Unterordnung unter den anderen. Das ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf bewahren, damit das dann auch klar ist. Christus ist nun das Haupt der Kirche. Warum? Weil er sie gerettet hat, weil er ihr Erlöser ist und weil sie sein Leib ist. Allein durch den Empfang der Fülle durch Christus in seiner Hingabe am Kreuz ist die Kirche Leib. Sie nährt sich ausschließlich von ihrem Haupt. Die einzige Nahrungsquelle der Kirche ist Jesus Christus, ist das Haupt. Ganz wichtig. Wir kommen jetzt in ekklesiologische Dinge rein, ja, also wenn die Theologie von der Kirche und was Kirche ist, weil wir darin natürlich das Bild für die Ehe und umgekehrt jetzt erkennen dürfen und erkennen können. Christus gibt sich selbst bräutlich für die Kirche ein für allemal hin, ja, seine Hingabe am Kreuz, eine Hingabe am Kreuz für die Kirche. Und ebenso geschieht die bräutliche Hingabe zwischen Mann und Frau in der Ehe. Das, was Christus aus Liebe, und zwar nicht aus menschlicher, sondern aus göttlicher Liebe, auch menschlicher Liebe, weil er Gottmensch war, aber vor allem aus der Liebe, die ihn mit dem Vater verbunden hat, dieses Liebeswerk am Kreuz sich vollzieht, dass er zur Hingabe fähig ist, das ist die gleiche Hingabe, die Ehemann und Ehefrau füreinander leben dürfen und leben sollen. Haupt, Leib, angewandt auf Mann und Frau, lässt sich also nur im bräutlichen Sinne erklären. Und wir merken, hier geht es nicht um Herrschaft, hier geht es nicht um Unterwerfung, hier geht es um Hingabe. Und das ist der wichtige Punkt, den Johannes Paul herausstellt, den man sehen muss. Ja, Haupt und Leib, von Christus und der Kirche her gedacht, führt uns zum Kreuz und führt uns zur Liebestat der Hingabe am Kreuz. Und deswegen kann Unterordnung, kann Haupt- und Leibsymbolik immer nur im Kontext von Hingabe und Bräutlichkeit verstanden werden. Christus gibt sich als Haupt der Kirche seiner Braut hin, seinem mystischen Leib. In gleicher Weise gibt sich der Mann als Haupt seiner Frau hin. Umgekehrt antwortet die Kirche mit einem Akt der Hingabe an Christus, das Haupt. In gleicher Weise gibt die Frau durch ihre Selbsthingabe eine Antwort auf die Hingabe ihres Mannes. Woran Johannes Paul festhält, ist, dass der erste Akt der Hingabe, wie es bei Christus und der Kirche auch dann ist, vom Mann ausgeht und dass die Frau auf diesen Akt der Hingabe des Mannes antwortet, indem sie selber hingibt, und so ist eine gegenseitige Unterordnung auf der Basis der Ehrfurcht vor Christus gibt. Ja, das ist ganz wesentlich auch in dem im Wesen von Mann und Frau hineingelegt, ja, dass die Frau einfach analog zur Kirche gesehen wird als die Empfangende, die dann aber selber auch antwortet und aus freier personaler Entscheidung auch sich hingibt, aber dass die Ersthingabe immer vom Christus ausgeht, dem Haupt, und auf die Ehe bezogen dann vom Mann. Ein interessanter Gedanke, ob vielleicht, wenn diese Ordnung nicht so gegeben ist, es vielleicht auch in einer Ehe problematisch werden kann, wenn dort diese Analogie vielleicht umgedreht ist oder vielleicht gar nicht stattfindet. Könnte man ein bisschen weiterdenken an dieser Stelle. Johannes Paul geht nun in Katechese 91 noch genauer auf die Analogie von Haupt und Leib ein. Christus formt sich seine Kirche. Er formt sich seinen Leib, so wie Gott bei der Schöpfung den Leib des Menschen geformt hat, so wie er jetzt ist und wie wir ihn kennen. So formt Christus den Leib der Kirche, sodass es zwischen Haupt und Leib eine organische Einheit gibt. Und jetzt wird es interessant. In dieser organischen Verbundenheit ist natürlich die biologische Einheit begründet. Ebenso die psychische und personelle Einheit des Menschen. Ja, also ganz klar, Haupt und Leib gehören, der Haupt ist ein Teil des Leibes. Es ist eine organische Einheit, ja, eine biologische Einheit, da gibt es eine Einheit. Das bedeutet aber auch analog, dass Mann und Frau eine organische Einheit bilden, Haupt und Leib auch in der Ehe. Immerhin heißt es doch schon in Genesis 2,24, dass die beiden ein Fleisch werden. Und dennoch bleiben beide eigenständige Personen, die sich bewusst für die eheliche Einheit und bewusst für die Hingabe an den anderen entscheiden. Und hier kommen wir zu einer entscheidenden Fragestellung. Wie ist diese Einheit von Haupt und Leib zu verstehen, wenn doch gleichzeitig Mann und Frau eigenständige Personen bleiben? Da gibt es doch einmal zwei Subjekte, Mann und Frau als Personen, die auch ja eigenständige Personen bleiben. Auf der anderen Seite aber sagen wir auch, sie werden eins, sie bilden eine organische Einheit. Johannes Paul sagt, Haupt und Leib sind zwei verschiedene Subjekte, die aufgrund einer besonderen gegenseitigen Beziehung zu einem einzigen Subjekt werden. Haupt und Leib bilden physisch und metaphysisch einen Organismus, ein Wesen, eine menschliche Person. Christus unterscheidet sich von der Kirche als Haupt. Er ist ein eigenes Subjekt und dennoch ist er mystisch mit der Kirche vereint, bildet er mit ihr eine Einheit. Ja? Christus ist Christus und die Kirche ist die Kirche. Das ist erstmal, das sind zwei verschiedene Subjekte. Aber indem eine Einheit stattfindet, und, oder sagen wir so, die Einheit kommt dadurch zustande, dass Hingabe geschieht. Durch die Hingabe entsteht eine neue organische Einheit von Haupt und Leib, sodass wir ja in der Kirche selber auch Christus als das Haupt, uns Christus als Haupt innewohnt. Ja? Und so ist es in der ehelichen Beziehung genauso, dass zwei eigenständige Personen, der Ehemann und die Ehefrau, die auch eigenständige Personen bleiben, zwei Subjekte bleiben, in ihrer gegenseitigen Hingabe nicht nur auf fleischliche, sondern auch auf geistliche und geistige Art und Weise dann eins werden, eine Einheit bilden. Ja? Voraussetzung aber dafür ist Hingabe, ist das bräutliche Miteinander. Ja, diese Einheit geschieht durch die gegenseitige bräutliche Hingabe. Ebenso verhält es sich mit Mann und Frau. Sie bleiben eigenständig, werden aber doch ein Fleisch. Die Liebe Christi zur Kirche ist das Modell der Liebe, die der Mann der Frau in der Ehe erweisen muss. Eine schöne Formulierung. Die Liebe Christi zur Kirche ist das Modell der Liebe, die der Mann der Frau in der Ehe erweisen muss, wenn sich beide einander unterordnen in der Ehrfurcht für Christus. Und auch wenn bei Paulus die zweifache Subjektivität überwiegt, also die Betonung von eigenständigen Subjekten, so kommt er immer wieder auch auf das Bild des einen Leibes zu sprechen. Aber ganz wichtig, das widerspricht sich nicht, sondern es ergänzt sich. Ja? Aus Zweiem wird durch Hingabe eins. So kann man das vielleicht auf den Punkt bringen. Paulus schreibt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. Die Liebe Christi zur Kirche hat also deren Heiligung zum Ziel. Die Liebe Christi zur Kirche hat die Heiligung der Kirche zum Ziel. Am Anfang dieser Heiligung, dieses Heiligungsprozesses, könnte man vielleicht auch sagen, steht das Sakrament der Taufe als Frucht der Hingabe Christi am Kreuz. Deswegen schreibt Paulus auch, um sie im Wasser rein und heilig zu machen. In der reinigenden Liebe, die sich in der Taufe ausdrückt, nimmt die Liebe Christi zur Kirche einen bräutlichen Charakter an. In der Taufe des Einzelnen zeigt die Liebe des Herrn zu seinem ganzen Leib. Im Wasser der Taufe wird die Kirche zur wahren Braut Christi, bereit für ihren Bräutigam. Sie wird, so wie es in Epheser 5, 27 heißt, herrlich vor ihm erscheinen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Der Bräutigam Christus sorgt dafür, dass seine Braut schön wird durch den Schmuck seiner Gnade. Ein schöner Ausdruck auch, ja? Also der Bräutigam Christus sorgt dafür, dass seine Braut schön wird durch den Schmuck seiner Gnade. Durch die Verbindung dieser Wahrheit über Christus und die Kirche mit der bräutlichen Verbindung von Mann und Frau in der Ehe erstrahlt die Ehe in einem besonderen, übernatürlichen Licht. Es ist gut, dass die Ehe manchmal übernatürlich erstrahlt, zumindest nur, wenn es noch nur ein Gedanken ist, wenn wir über die Würde und Heiligkeit der Ehe sprechen, weil ja manchmal Ehe, ja, so im Alltäglichen manchmal nicht so ein Strahlpunkt ist, ja. Und insofern ist es wichtig, dass man die Ehe in diesem übernatürlichen Licht auch sieht, ja. Dass man den Horizont über das Weltliche hinaus erhebt und auch einmal die Ehe von Gottes Punkt und von Gottes Sicht aus betrachtet. Interessant ist, dass an dieser Stelle der Leib der Braut eine so überragende Bedeutung zugesprochen wird. Die glorreiche Kirche ist ohne Flecken und Falten, schreibt Paulus. Das heißt, an ihr ist nichts Hässliches oder Gealtertes als Symbol für Fehler und Sünden. Nein, die Kirche bleibt ewig jung und strahlend in der Schönheit einer Braut, die vor ihrem Bräutigam geführt wird. Aussagen, die sich auf den menschlichen Leib beziehen, dienen also als Analogie für die geistliche und übernatürliche Ordnung und Wirklichkeit. Also wenn Paulus von Flecken und Falten spricht, meint er natürlich Fehler und Sünden. Klar, ja, also das ist für ihn die Symbolik, um auf das übernatürliche Geistliche zu verweisen. Die Liebe Christi zu seiner Kirche dient als Modell der Liebe der Eheleute. Es besteht eine Verpflichtung des Bräutigams bzw. Ehemanns, um das Wohl seiner Braut bzw. Ehefrau besorgt zu sein. Ja, aus der Liebe Christi zu seiner Kirche lässt sich ableiten, eine Verpflichtung des Ehemanns besorgt zu sein um das Wohl seiner Ehefrau. So wie Christus besorgt ist um das Wohl der Kirche, des mystischen Leibes. Johannes Paul schreibt ganz wunderbar, deswegen zitiere ich das wörtlich, der Bräutigam erforscht aufmerksam seine Braut, um in schöpferischer, liebevoller Unruhe alles zu finden, was an ihr gut und schön ist und was er ihr wünscht. Nochmal, der Bräutigam erforscht aufmerksam seine Braut, um in schöpferischer, liebevoller Unruhe alles zu finden, was an ihr gut und schön ist und was er ihr wünscht. Ja, das ist die Aufgabe des Bräutigams, die Aufgabe Christi, das, was Christus mit der Kirche macht und was Ehemann mit Ehefrau an ihr tun soll. Alles finden, was an ihr gut und schön ist und nicht das Gegenteil. Ganz wichtiger Punkt. In Epheser 5, 28 lesen wir dann weiter. Die Männer sind verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Der Leib der Frau ist nicht der Leib des Mannes, ja, ist klar. Aber der Mann soll den Leib der Frau lieben wie seinen eigenen Leib. Es geht um die Absicht, die Intention einer Einheit in der Liebe. Natürlich sind Mann und Frau nicht ein Leib, ja klar, aber sie können in der gegenseitigen Hingabe, in der Intention einer Liebeseinheit ein Fleisch werden, so wie Christus und die Kirche auch einen mystischen Leib bilden. Ja. Das Entscheidende, auch hier nochmal gesagt, ist die Intention, eine Einheit in der Liebe herzustellen. Und diese Intention erfüllt sich oder wird praktisch umgesetzt durch die Hingabe. Ja, durch die Hingabe, die Liebehingabe. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, schreibt Paulus weiter. Die Liebe macht das Ich des anderen zum eigenen Ich. Die Einheit von Ehemann und Ehefrau drückt sich im Leib aus, in der wechselseitigen Beziehung. Für Johannes Paul bedeutet in diesem Sinne die Unterordnung der Frau nichts anderes als die Liebe beweisen, Liebe erweisen, Liebeserweise bringen, indem sie auf die Hingabe des Mannes durch Selbsthingabe antwortet. Ihm ihre Liebe beweist, nachdem er seine Liebe schon bewiesen hat, indem er sich hingegeben hat. Es geht um eine moralische, von Liebe bestimmte Einheit zweier eigenständiger Personen. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes, heißt es weiter in Epheser 5, 29 und 30. In der Liebesvereinigung wird der Leib des anderen quasi zum eigenen Leib, indem man um den Leib des anderen wie um den eigenen besorgt ist. Was hier zunächst einen Bezug zur fleischlich einigenden Liebe hat, kann im weiteren Sinne auch allgemeiner und wesentlicher verstanden werden, wenn Paulus wiederum die Analogie zu Christus und seiner Kirche zieht. Die Ernährung des Leibes wird in diesem Zusammenhang oft mit dem Geschenk der Eucharistie in Verbindung gebracht, als die Hauptquelle, mit der Christus die Kirche ernährt. So sehr man dann auf die Heiligkeit und Würde der heiligen Eucharistie blickt, als der Art und Weise, wie Christus seine Kirche ernährt, gilt diese Heiligkeit und Würde dann auch für den menschlichen Leib als Tempel des Heiligen Geistes. Dieses Empfinden für die Heiligkeit des Leibes sollte die gegenseitigen Beziehungen in der Ehe formen und bestimmen. Das Empfinden für die Heiligkeit des Leibes. Wenn Paulus nun am Ende seiner Ausführungen durch das Zitieren von Genesis 2,24 den Bogen zum Anfang von Ehe und Einswerden schlägt, setzt er damit einen krönenden Schlussstein, so sagt Johannes Paulus, einen krönenden Schlussstein. Genesis 2,24, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Paulus verweist hier auf die Wahrheit, dass die Analogie von Braut-Bräutigam in Bezug auf Ehemann und Ehefrau und auf Christus und Kirche ihre letzte Wurzel und ihren tiefsten, wesentlichen Ursprung im Heilsplan Gottes von Anbeginn hat. Die Analogie steht auf einer Linie mit dem Heilsplan Gottes, der die Ehe am Anfang als Abbild seiner ewigen Liebe einsetzt und dieses Werk am Ende der Zeiten in der Kirche des Himmels vollenden wird, in der vollendeten bräutlichen Liebe Christi zu seiner Kirche. Die beiden ersten Kapitel der Theologie des Leibes, hier auch wieder Christus beruft sich auf den Anfang und auf die Auferstehung. Paulus ergänzt dann noch, dies ist ein großes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Und hier ist er wieder unser Ausdruck, der uns jetzt fortan begleiten wird. Geheimnis, großes Geheimnis. Mit Geheimnis meint Paulus den Heilsplan Gottes, der zunächst im göttlichen Denken verborgen war und dann im Laufe der Geschichte des Menschen immer mehr offenbar wurde. Es geht also um nicht weniger als die zentrale Wirklichkeit der ganzen Offenbarung, die im ältesten Bund der Einsetzung der Ehe in der Schöpfung am Anfang und im endgültigen Bund der ewigen Verbindung der Kirche mit Christus ihren Ausdruck findet. Leben in der Ehe ist demnach also eingebettet in diesen Zusammenhang der Heilsgeschichte. Darin dürfen wir tatsächlich ein großes Geheimnis entdecken. Ja? Wer Eheleute anschaut, sieht darin Heilsgeschichte Gottes. Ein Geheimnis, was es wirklich noch zu entdecken gibt. Meint Paulus vielleicht sogar das Sakrament der Ehe selbst, wenn er von dem großen Geheimnis spricht? Auf jeden Fall dürfen wir in diesem großen Geheimnis die Grundlagen der Sakramentalität der Ehe erkennen, ebenso wie für die Sakramentalität der gesamten Kirche. Das Sakrament selbst ist jedoch nicht gleichzusetzen mit Geheimnis. Bleibt doch das Geheimnis in Gott selbst verborgen, auch wenn es ein offenbartes Geheimnis ist. Ein offenbar gewordenes Geheimnis. Das Sakrament ist nun nicht nur Verkündigung dieses Geheimnisses, sondern auch Verwirklichung dieses Geheimnisses. Das Sakrament der Ehe verkündigt dieses große Geheimnis des göttlichen Heilsplans, der göttlichen Liebe, aber es verwirklicht es auch schon gleichzeitig. Es ist sichtbares und wirksames Zeichen der Gnade Gottes. Im Sakrament der Ehe verwirklicht sich das Geheimnis der Berufung des Menschen zur Heiligkeit in Christus. Das Geheimnis wird also durch das Sakrament sichtbar gemacht. Ja, wie ich schon gesagt habe, wer Eheleute sieht, erkennt darin das Geheimnis. Es bleibt aber gleichzeitig auch übernatürlich und deswegen wie unter einem Schleier verborgen. Ja, das gesamte große Geheimnis Gottes von Ewigkeit her in seinen Gedanken ist für uns nicht fassbar. Können wir nicht in Fülle und in Vollständigkeit erfassen. Völlig unmöglich. Aber ein Teil davon ist uns offenbart und ein Teil davon ist sichtbar geworden und wird immer wieder sichtbar, wenn zwei Menschen sich einander hingeben und im Sakrament der Ehe leben. Das ist das, was Johannes Paul ganz klar formuliert. Dieses Geheimnis verwirklicht sich auf herausgehobene Art und Weise in der Sakramentalität der Kirche als Ganze, indem sich Christus als Bräutigam mit seiner Braut verbindet. Lumen Gentium 1, Zweites Vatikanisches Konzil, heißt es deshalb, die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott. Alle sieben Sakramente der Kirche stellen die Sakramentalität der Kirche dar, das heißt ihre Berufung zur Heiligkeit. Ja, wenn man wissen will, was heißt Sakramentalität, die Kirche ist berufen zur Heiligkeit. Ja. Und diese Sakramentalität der Kirche steht in einer besonderen Beziehung zu ihrem ältesten Sakrament, der Ehe. Und darüber werden wir uns gleich noch ein bisschen weiter austauschen nach einer kurzen Pause.
Die Stimme von Papst Johannes Paul II. Begleitet uns durch diese Serie in der Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb über die Einführung in die Theologie des Leibes nach dem heiligen Johannes Paul II. Es geht um den großen philosophisch-anthropologisch-theologischen Wurf von Papst Johannes Paul II. Zum Menschen, über den Menschen als Mann und Frau, Geschöpf Gottes, geschaffen zur Liebe, Abbild der Liebe des Vaters im Himmel und erlöst durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Wir hören die Fortsetzung jetzt der Gedanken von Pfarrer Christoph Heinzen.
Wir sind mittendrin in dieser Fragestellung Sakrament und Geheimnis. Wie hängt das zusammen? Das sind jetzt theologische Gedanken, philosophische Gedanken, die sicherlich schwere Kost sind. Ja, das gebe ich zu. Aber ich glaube, es ist total spannend, wenn man sich ein bisschen reindenkt, mal zu sehen, was ist in den 3, 4 Unterschichten noch drunter. Was ist, und sich Gottes Gedanken so anzunähern, wie es irgendwie möglich ist. Und das mag anstrengend sein, aber wir versuchen uns einmal, Johannes Paul da zu folgen, wo er da bis zu welchem Punkt er vorgedrungen ist, wie das wenige vorher an diesem Punkt gemacht haben. Bereits vom ersten Kapitel des Epheserbriefs an beschreibt Paulus dieses Geheimnis, von dem wir schon gesprochen haben, als von Ewigkeit an in Gott verborgen, als eine Gabe, die dem Menschen ewig zugedacht ist. Ja, also etwas, was von Ewigkeit her in Gott verborgen ist, als dem Menschen ewig zugedachte Gabe. Dieses ewige Geheimnis ist aus einem Verborgensein in Gott jetzt in die Phase der Offenbarung eingetreten. Wir feiern das in 11 Tagen, 12 Tagen, wenn wir Weihnachten feiern. Ja, natürlich mit Christus, aber natürlich vorher in der Offenbarung des Alten Bundes natürlich auch schon, ja. Dieses ewige Geheimnis wird dann von Christus endgültig enthüllt und unter den Menschen verwirklicht. Das nennt sich dann Reich Gottes. Deswegen ergeht besonders an die christlichen Eheleute die Mahnung des Paulus, ihr Leben im Geist der erkannten und angenommenen Wahrheit zu gestalten. Das ist wichtig, dass er das so betont. Das Erkennen der Wahrheit ist das eine, aber das Annehmen ist das zweite. Und dieser zweite Schritt ist total wichtig. Ja, also dass das auch wirklich sich vollzieht. Paulus bezieht sich auch in den moralischen Aspekten seiner Ausführungen, die ja dann auch ganz praktisch, lebenspraktisch zum Thema Ehe und Sinn sind und Mann und Frau und Zusammensein. Er bezieht sich immer auf das Geheimnis, das durch die Erlösungstat Christi in den Christen bereits wirksam ist und durch die Taufe zur vollen Wirkung gelangt. Dieses Geheimnis wird durch die Taufe voll wirksam in jedem einzelnen Christen. Das bedeutet, die moralisch-sittlichen Aspekte der christlichen Berufung sind nicht nur mit der Offenbarung des ewigen göttlichen Geheimnisses in Christus verknüpft, hängen nicht nur mit diesem Geheimnis zusammen, sondern auch mit der sakramentalen Ordnung, da dieses Geheimnis sich in den Sakramenten der Kirche verwirklicht, wie wir es schon gesagt haben, an erster Stelle mit der Taufe. Im Zentrum des Geheimnisses steht in jedem Fall Christus selbst. Das ist ganz wichtig. Christus selbst. Er ist nicht nur der Geber und des Geheimnisses, sondern er ist das Zentrum dieses Geheimnisses. Durch ihn allein wird das Geheimnis der göttlichen Liebe offenbar. Durch ihn, mit ihm, in ihm wird es zur Erfüllung gebracht. Wenn wir Christus nachfolgen, werden wir dadurch zu echten Teilhabern an diesem ewigen Geheimnis. In Christus, in den Sakramenten, im Leben der Kirche werden wir zu Teilhabern an dem ewigen Geheimnis Gottes. Ist das nicht schön? Ja, wenn wir es mal verstehen und mal erkennen würden, welche Würde wir als Kirche auch mit uns herumtragen. Diese Teilhabe vollzieht sich dadurch, dass sich Christus der Kirche seiner Braut hingibt und so die Gemeinschaft der Kirche hineinnimmt in dieses ewige Geheimnis der Erlösung. Wir merken, es kommen gar nicht so viele neue Erkenntnisse mehr, die nochmal aufsatteln auf das, was wir schon gehört haben, sondern es geht Johannes Paul jetzt darum, immer mehr in den Wesenskern und die Tiefe des Erkannten vorzustoßen, Schritt für Schritt, also nicht weiterzugehen, sondern da stehen zu bleiben bei Geheimnis und Sakrament und immer tiefer zu bohren, um immer mehr ranzukommen an das Geheimnis Gottes, an das Geheimnis, was seit Ewigkeit her die Heilsgeschichte hat. Diese Faszination dieses göttlichen Geheimnisses, dem näher zu kommen, das will er jetzt an dieser Stelle. Deswegen gibt es jetzt nicht viel Neues, sondern immer wieder das Gleiche, immer wieder von einer anderen Perspektive aus gesehen, damit wir immer mehr dahin vordringen können, was das Wesentliche und Eigentliche dahinter ist. Er belässt es nicht beim ersten Gedanken, sondern versucht immer tiefer das Eigentliche dieser Wahrheit der Verbindung Christi zu seiner Kirche und die damit verbundene Analogie zu der Ehe von Mann und Frau zu ergründen, immer mehr in den wesentlichen Gehalt des ewigen Geheimnisses vorzudringen. Unternimmt, sage ich immer so gerne, eine Expedition in das Geheimnis Gottes hinein. Er ist unterwegs in das Geheimnis Gottes. Und er entdeckt dabei bei den Propheten des Alten Testaments eine weitere Analogie, wenn es um die Frage der bräutlichen Liebe geht. Die Aussagen des Epheserbriefs stehen somit in Kontinuität zu der Liebe des Gottes Yahweh zum auserwählten Volk Israel. Die alttestamentlichen Propheten beschreiben eindrucksvoll das Bild des göttlichen Bräutigams, der sich aus Liebe zu seiner Braut Israel verzehrt, der dabei immer wieder enttäuscht wird, auf Untreue, Verrat stößt, ausgedrückt durch die Verehrung fremder Gottheiten, den Götzendienst. Israel als Ehebrecherin, die sich gegen ihren Bräutigam Jahwe versündigt, immer wieder. Die Liebe Jahwes zu seinem Volk Israel darf ebenfalls verglichen werden mit der Liebe, die die Eheleute vereinen soll. Gerade Hosea, Jesaja und Ezechiel drücken diese Verbindung Jahwe Israel eindrucksvoll aus. Nicht zuletzt auch das hohe Lied der Liebe, was wir zu einem späteren Zeitpunkt noch genauer in den Blick nehmen werden. Exemplarisch für diese alttestamentliche Tradition stellt Johannes Paul nun Jesaja 54, 4 bis 10 in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen in Katechese 95, bei der wir jetzt angekommen sind. Jesaja 54, 4 bis 10. Dieser Text enthält anders als bei Hosea und Ezechiel keine Vorwürfe gegenüber Israel als der untreuen Braut. Vielmehr beschreibt Jesaja die Liebe Jahwes zu Israel als Liebe des Bräutigams zu der Frau, die er durch den Ehebund zu seiner Gemahlin machen möchte. Auf diese Weise verweist er, genauso wie Paulus ein paar Jahrhunderte später es tun wird, auf das im Herzen Gottes verborgene Geheimnis. Die Worte des Bräutigams sind dabei Worte von echter Liebesglut. Jesaja 54. Fürchte dich nicht, du wirst nicht beschämt, verzage nicht, du wirst nicht enttäuscht. Dass man deine jugendliche Schönheit verachtet hat, wirst du vergessen. An die Schande deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr denken, denn dein Schöpfer ist dein Gemahl, Herr der Heere wird er genannt. Der heilige Gott Israels ist dein Befreier. Zitat Ende. Die Erwählung durch Gott nimmt die nach damaliger Ansicht Schande des Nichtverheiratetseins von der Frau, indem Jahwe seine erbarmende Liebe erweist. Ein Geschenk, das ganz seiner eigenen Initiative, ganz seiner eigenen Gnade entspringt. Eine starke Liebeserklärung Gottes an sein Volk. Die Analogie mit der Liebe der Eheleute wird durch den Begriff Gemahl mehr als deutlich. Interessant, Gott als Gemahl. Gott in seiner ganzen Majestät als Schöpfer und Herr wird zum Gemahl, der nicht von seiner Braut Israel weichen, sondern einen Bund des Friedens mit ihr gründen möchte. Trotz der vielfältigen Gemeinsamkeiten zwischen Jesaja und Paulus lassen sich aber auch Unterschiede feststellen. Muss auch so sein, weil Paulus ist natürlich heilsgeschichtlich an einer ganz anderen Stelle. Bei Paulus hat die Liebe als das von Ewigkeit her in Gott verborgene Geheimnis an erster Stelle eine väterliche Dimension und drückt sich in der Erwählung zur Gotteskindschaft in Christus aus. Während bei Jesaja der Herr der Heere in der ersten Dimension diese Liebe bereits ehelich zu verstehen ist. Die Analogie mit der ehelichen Liebe wird jedoch bei Paulus nur dann sichtbar, wenn der Schöpfer, der heilige Gott Israels, sich als Erlöser kundtut, und zwar in seinem Sohn Jesus Christus, den von Ewigkeit her geliebten Sohn. Die Analogie besteht ja zwischen Christus als Bräutigam und der Kirche als Braut. Das heißt, hier quillt aus der ewigen väterlichen Liebe des Vaters zum Sohn im Heiligen Geist in Form der Hingabe am Kreuz die bräutliche Liebe des Sohnes zur Kirche hervor. Was bei Jesaja anfanghaft schon in den Begriffen Schöpfer und Erlöser angedeutet ist, wird bei Paulus dann auf dem Hintergrund der Erlösungstat Christi voll entfaltet. Epheser 5, 25, der Sohn hat die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben. Die Kirche wird somit zum erlösten neuen Israel. Die Gedanken Jesajas werden ergänzt und vertieft durch trinitarische, also die Dreifaltigkeit betreffende, christologische und eschatologische Momente. Dort, wo im Jesaja noch es sofort um eheliche Dimensionen geht in der Liebe Jahwes zu seinem Volk Israel, so kann Paulus bereits nach der ganzen Offenbarung von Christus aus sagen, nein, es ist die väterliche Liebe zum Sohn im Heiligen Geist, ne, trinitarische Dimension, Dreifaltigkeit, die sich dann in der Liebe Christi zu seiner Kirche durch die Hingabe am Kreuz ausdrückt. Also im Ursprung ist dieses Geheimnis Gottes ein väterliches Geheimnis. Das war bei Jesaja noch nicht im Blick. Aber da hat Paulus natürlich auch eine ganz andere Grundlage, auf der er seine Theologie entfalten kann. Dasselbe Geheimnis wird in Jesaja und im Epheserbrief ausgedrückt und erklärt, bei Jesaja jedoch nur angedeutet, in Epheser voll enthüllt, indem Paulus die ewige Dimension des Geheimnisses von der Verwirklichung des Geheimnisses in der Geschichte, in Menschwerdung, Kreuz und Auferstehung unterscheiden kann. In der nächsten Sendung, am 1. Februar, werden wir dann die Betrachtungen über die Verbindung von Sakrament und Geheimnis fortsetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, und vielen Dank Ihnen, Pfarrer Heinzen, für Ihre Gedanken über die Einführung in die Theologie des Leibes nach dem heiligen Johannes Paul II., also über Ihre Einführung. Danke für diese Einführung. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie uns diese Zusammenhänge immer weiter entschlüsseln. Es sind komplexe Gedanken, die in den großen Werken von Johannes Paul II. Entfaltet sind. Und Sie, Pfarrer Heinzen, haben nun in dieser Serie die nicht immer leichte Aufgabe übernommen, das für uns auch zu übersetzen in eine wirklich leicht verständliche Sprache. Und ich danke Ihnen ganz herzlich dafür. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ihnen allen wünschen wir einen gesegneten Nachmittag. Und Pfarrer Heinzen gibt uns noch seinen priesterlichen Segen mit.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
auf die Fürsprache des heiligen Papstes Johannes Pauls II. Und aller Engel und Heiligen segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.